So, hallo allerseits, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute Palmsonntag und ich werde mit uns gleich einen Text lesen. Den haben wir auch gestern im Gebetstreffen schon gelesen. Das ist, wir lesen den, der danach kommt. Wir haben gestern den gelesen, wo Jesus bei Lazarus und seinen Schwestern ist. Und heute geht ja Jesus rein nach Jerusalem und alle Leute feiern ihn. Und wir wollen gleich auch feiern. Und es steht in Johannes 12, am folgenden Tag, als viele Leute, die zu Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Da verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen hat und den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis an. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte, also Lazarus auferweckt. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, und während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, dass er aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Also auch so, nicht direkt so wie wir oft. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Genau, und vor uns steht ja diese Passionszeit, diese Woche, die letzte Woche von Jesus. Und lasst uns jetzt Jesus feiern gemeinsam, in euren Wohnzimmern, wir hier, und uns darauf einstellen, auf diese Tage mit Jesus. Genau, und ich bete einmal: Jesus, danke für diesen Sonntag, Jesus. Danke für die Technik, dass wir das alles hier machen dürfen. Danke, dass es funktioniert, Jesus. Danke für die Gemeinde, Jesus. Danke für dein Leib, dass wir zusammen mit allen Heiligen, wie geschrieben steht, jetzt mit der Festversammlung der Heiligen und der Engel und allen gemeinsam jetzt vor deinem Thron sind, Jesus. Dass wir im Geist alle eins sind, Jesus. Und dass wir dich loben und anbeten dürfen, Jesus. Danke, dass wir das Einssein nicht nur in körperlicher Gemeinschaft ist, sondern dass das Einssein ist auch im Geist bedeutet, dass wir eins sind. Und ob wir körperlich anwesend sind oder nicht körperlich anwesend sind, Jesus. Und so wollen wir auf dich schauen, Jesus. Und wir bitten dich, dass du besonders bei denen bist, die alleine zu Hause sind, dass deine Gegenwart jetzt stark kommt und dass jeder, der alleine ist, doppelt, dreifach erlebt, dass du da bist, Jesus. In Vater, in Jesu Namen, sei bei deinen Kindern und erfülle sie. Amen. So. Ich habe hier jeden Sonntag so zwei Tipps gehabt. Heute habe ich nur einen Tipp. Und heute ist mein Tipp für die Zeit in der Corona-Virus-Krisenzeit, in dieser gerade Isolationszeit, möchte ich euch ermutigen, ein Johannes zu sein, wie der Jünger Johannes. Genau, ich möchte euch ermutigen heute, Mikro war falsch, ein Johannes zu sein, also mein Lifehack für die Corona-Zeit. Johannes, mein Beispiel euch zu nehmen an Johannes, dem jüngsten Jünger von Jesus. Johannes war der Jünger, der bei Jesus an der Brust lag. Wir haben gerade ja gesungen: Meine Seele hängt an dir, und wir wissen von Johannes, dass seine Seele an Jesus hing. Und wenn man das Johannesevangelium liest und seine Briefe liest, dann weiß man, dass er wirklich Jesus geliebt hat. Und da möchte ich uns einfach daran ermutigen, dass wir in dieser Woche, dieser letzten Woche der Passionszeit uns ganz eng an Jesus dranhängen. Ne? Johannes hat, es ist kein anderer Evangelist, schreibt so viel über die letzten 7 Tage wie Johannes. Johannes schreibt, hat 10 Kapitel in der Bibel. Und warum? Weil er aufgepasst hat. Ne? Der war bei Jesus. Ohne Johannes, von Johannes erfahren wir, wie man mit dem Heiligen Geist umgehen soll, wofür er kommt. Wir erfahren vom Gericht. Wir erfahren, dass wir in Christus bleiben können. Wenn ihr das Johannes-Evangelium durchliest, dann seht ihr, wie aufmerksam Johannes in dieser Zeit war. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott uns ja isoliert, wo Gott uns nach Hause bringt, wo wir viel alleine zusammen mit der Family verbringen sollen. Und es ist eine Zeit, ganz nah an der Brust von Jesus zu sein und ein Johannes zu sein, Jesus zu lieben, bei ihm zu sein, auf ihn zu hören und die Dinge mitkriegen und nicht beschäftigt sein wie die anderen Jünger. Ne? Die anderen Jünger, was haben die alles gemacht? Die haben gesehen, dass die Pharisäer Stress schieben, die haben das Volk gesehen, die mussten Esel organisieren und all diese an anderen Dingen. Aber Johannes war an der Brust von Jesus und sei ein Johannes. Genau, das ist mein Lifehack für die Woche vor Ostern. Nehmt euch ein Beispiel an Johannes und seid an Jesu Herz. Verbringt Zeit mit ihm, seid nicht busy. So, dann habe ich 4 Punkte, die ich ansagen möchte. Zum einen, am 4.4. betet Deutschland gemeinsam. Genau, da ist es eine Initiative von Leuten aus verschiedensten Kirchen, da sind Bundesminister dabei, da sind Bischöfe dabei, da sind freikirchliche Leiter dabei, da sind diverseste Leute, die dabei sind, und wir wollen auch als Gemeinde dabei sein und beten. Ich werde da den Link, wo da der Livestream ist, nochmal posten. Am 8.4., stimmt, 8.4., ja, 8.4., 4.4. war ja 8.4., kommenden Mittwoch. Genau, betet. Lass uns gemeinsam eins werden und beten und vor Gott treten und Buße tun für die Dinge, die in unserem Land nicht gut gelaufen sind, damit Gott unser Land heilt. Der andere Punkt ist, ich ermutige euch, Donnerstagabend mit der Family, so wie Jesus Abendmahl gefeiert hat, mit der Family zusammenzukommen und da ein Fest zu machen, ob ihr ein Sedermahl macht oder irgendeine andere Sache macht. Kommt zusammen als Familie und feiert das, was Jesus an Ostern und an Karfreitag gemacht hat. Also ein Family-Event, nehmt euch die Zeit dafür, lest die Exodus-Geschichte, lest die Geschichte, die Passionsereignisse in den Evangelien, lest das Abendmahl, was hat da Jesus gesagt, was hat Jesus gemacht, wie hat er die Füße gewaschen, und ja, der Heilige Geist wird euch führen, was ihr alles so machen könnt an diesem Abend als Familie. Das andere ist, am Karfreitag werden wir um 19.30 Uhr gemeinsam Abendmahl feiern im Zoom-Abendmahl feiern, also habt ein bisschen Rotwein oder Saft dabei, oder wenn ihr nichts Rotes habt, ist auch was Weißes, okay. Wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern und an Jesu Tod gedenken. Wir werden daraus kein Riesending machen, 3/4 Stunde vielleicht. Da bekommt ihr auch nochmal einen Link dazu. Und klar, nächste Woche Ostersonntag, seid gespannt, was da so sein wird. Und am am Ostermontag, da habt ihr auch alle frei, wollen wir abends um 19.30 Uhr den Glaubensgrundkurs machen. Wir haben ja, hätten eigentlich demnächst wieder den Glaubensgrundkurs hier da, sind ja auch ein paar Leute. Deswegen all ihr Jungen, die ja nicht zu den Gebetstreffen am Samstag kommt, ihr müsst auf jeden Fall zum Glaubensgrundkurs kommen. Genau, und Samstag ist natürlich wieder Gebetstreffen im Zoom um 20 Uhr. Genau, das waren jetzt sogar 5 Ansagen. Ja, Gott segne Helmut. Er predigt heute über ein spannendes Thema. Er erzählt euch das am besten selber. So.
Hallo alle zusammen. Ich muss erstmal aufbauen. Und genau, Paul muss 1 Meter Abstand halten, besser 2. So. Ja, Strom kannst du von hier nehmen, erstmal. Wir haben ein bisschen die Technik verbessert. Und wenn ich hier auf der Bühne stehe, solltet ihr die Präsentation auch sehen. Präsentationen sind nur die Bibelverse. Wenn ihr die nicht seht, ihr könnt die auch selber nachgucken. Ich bemühe mich, halbwegs in die Kamera zu gucken. Ich bin nicht geübt im Livestream-Predigen. So, aber das werden wir schon hinkriegen. Okay. So, und ich habe diese Predigt angekündigt mit Ist die Krise ein Gericht Gottes? Ist dieser Titel Clickbait? Natürlich. Aber nichtsdestotrotz, wir werden sehen. Wir werden gleich sehen. Und der Titel dieser Predigt ist mir gekommen, weil in den letzten 2 Wochen eine ganze Menge komisches Zeug im Internet erzählt wurde. Meiner Meinung nach eine ganze Menge komisches Zeug. Sogar, ja, ein amerikanischer Prediger wurde sogar in der Heute-Show gefeatured. Soweit hat das sogar die Runden gemacht. Und je nachdem, in welcher christlicher Konfession und Denomination du aufhältst, hast du mehr oder weniger davon gehört. Und vieles davon war so, ja, sind Viren böse? Sind Viren vom Teufel? Das haben einige rumerzählt. Ne? Oder wir müssen irgendwie, der böse Virus, der bringt uns ja alle um. Sind Viren böse? Ist das alles Gottes Gericht? Das sind alles so Fragen, die aufkommen. So, sind Viren böse, ja oder nein? Die Antwort ist nein. Viren sind nicht böse. Viren sind noch nicht mal, also streng genommen sind Viren noch nicht mal Lebewesen. Die reproduzieren sich zwar, aber eigentlich, zumindest steht bei Wikipedia, dass sie noch nicht ganz als Lebewesen gelten. Aber vielleicht hat der Teufel die ja gebaut, um uns alle zu killen. Irgendwo in einer Fabrik in der Hölle bei sich da unten. Alle, die jetzt schmunzeln, ja, sowas wurde auch gepredigt. Die Wahrheit ist, und da muss ich einige enttäuschen, die Wahrheit ist viel harmloser. Die Viren haben tatsächlich eine Funktion auf unserem Planeten. Zum Beispiel halten die Viren die Meerespopulation in Kontrolle. Wenn es in den Meeren die Viren nicht geben würde, würden bestimmte Algenpopulationen oder andere würden Überhand nehmen und das ganze ökologische Gleichgewicht würde auseinandergeraten. Ja. Viren sorgen für das ökologische Gleichgewicht. Deswegen gibt es Viren. Normalerweise machen die uns nichts aus. Keiner von euch ist mit einer Vireninfektion aus dem Urlaub zurückgekommen. Bis jetzt, weil er im Meer gebadet hat. Ja. Wie kommt das jetzt, dass auf einmal dieser Virus uns was ausmacht? Ja. Ist das vielleicht doch ein Gericht Gottes? Oder ist es vielleicht einfach nur die Konsequenz dafür, dass unsere Erde, unser gesamtes, nicht nur unsere Umwelt, sondern unser gesamtes System aus dem Gleichgewicht geraten ist? Und wir erleben das in dieser Zeit, in den letzten 10 Jahren erleben wir eine Zunahme. Zum Beispiel, wir erleben, immer mehr Leute haben Autoimmunerkrankungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dein eigener Körper bekämpft dich eigentlich. Da ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Ich sage jetzt nicht, dass du darfst jetzt nicht daraus hören, du bist daran schuld oder so. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur die Tatsache erklärt. Eine andere Tatsache ist, dass immer mehr Menschen, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, Frieden oder Ruhe in ihrer Seele zu kriegen. Das ist nicht erst seit der Krise so. Die Krise bringt das nur deutlicher hervor. Aber es ist schon ziemlich eindeutig, dass wir Menschen nicht mehr, ja, dass dieses ganze Uhrwerk Erde und man könnte sogar sagen Universum, die Rädchen greifen nicht mehr eigentlich so rein, wie sie sollten. Und hat aber Gott nicht eigentlich nach der Schöpfung gesagt, es ist alles gut? Und als er den Menschen geschaffen hat, hat er sogar gesagt, es ist alles sehr gut. Ja. Aber durch den Sündenfall ist diese Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Die Menschen sind ich-bezogen geworden, die sind egoistisch, selbstzentriert. Sünde, Krankheit, Tod, Verfall ist in diese Welt gekommen. Und seitdem zieht das immer weitere Kreise. Dieser Sündenfall damals, er zieht immer weitere Kreise. Das können wir bei uns selbst beobachten. Wir hatten jetzt alle eine super Demonstration mit den Hamsterkäufen, wo Leute sich im Laden gekloppt haben, wo Leute total nur an sich gedacht haben, wo alle Sicherungen, bei einigen alle Sicherungen ausgeschaltet sind und nicht daran gedacht haben, was mit den alten Leuten ist, die das vielleicht jetzt nicht mehr können oder so. Ja. Wir haben das aber nicht nur auf der individuellen Ebene, wir haben das sogar auf Staatenebene. Vor ein, zwei Tagen kam das raus, dass die USA die Masken, die Deutschland bestellt hatte, am Flughafen abgefangen haben und für sich gemopst haben. Haben wir uns alle aufgeregt, böse USA. Wir Deutschen sind nicht besser. Wir haben das mit Einweghandschuhen bei den Spaniern gemacht. Ja? Wir sehen, dass es sogar auf globaler Ebene greift das um sich, diese Ich-Bezogenheit, diese Selbstzentriertheit. Wir leiden alle darunter. Und angenommen, es gäbe Menschen, die wirklich gut sind, die nicht so sind, die gar nicht oder die dieser Versuchung widerstehen können, ihr leidet auch darunter, dass irgendwelche Spinner Hamsterkäufe machen und alles Klopapier wegkaufen. Und ihr leidet unter den Entscheidungen der anderen Menschen. Ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass wir das verstehen. So, ist das also Gottes Gericht? Ist die Krise ein Gericht Gottes, das uns trifft, obwohl wir unschuldig sind? Und ist das nicht unfair, wenn Gottes Gericht uns unschuldige Menschen auch trifft? Und wie reagieren wir darauf? Das sind so die Fragen, die uns begleiten. Und ich denke, aus den Bibeltexten, die gleich kommen, werden wir Stück für Stück mehr Klarheit darüber kriegen. Und der erste Bibeltext, den wir haben, der ist aus 2. Könige 23, Vers 26. Und da heißt es, und seinesgleichen ist vor ihm, und hier geht es um König Josia. König Josia war, jetzt muss ich kurz nachdenken, der 7. oder 8. letzte König oder 9. letzte König, jetzt nagelt mich darauf nicht fest. Ich hatte mir zu Hause die Liste gemacht, jetzt habe ich die Zahl vergessen. Das war einer der letzten Könige, bevor die Wegführung nach Babel, die babylonische Gefangenschaft für das Volk Juda kam. Ja? Königreich Juda. Und seinesgleichen ist vor ihm, König Josia, kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte. Und wenn wir die Kapitel vorher lesen, über Josia ist ziemlich viel berichtet. Josia, als er an die Macht kommt, merkt er relativ schnell, Moment mal, in diesem Königreich Juda, da läuft vieles gar nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und dann findet er auch noch eine Schriftrolle, findet er noch die heiligen Schriften, liest diese Schriftrolle, er liest, was Gott alles für dieses Volk für Gesetze und Regeln erlassen hat und er merkt, nichts davon haben wir eingehalten. Und dann startet Josia nicht nur eine Erweckung, er startet eine richtige Reformation. Er lässt den Tempel erneuern, ausbessern, er lässt das Gesetz Gottes dem Volk vorlesen und das ganze Land ist wie verändert. Ja, es geht eine Erweckung durch das ganze Land, ganz Juda wird erneuert, Gott segnet das Volk wieder. Davor waren ein paar Könige, die waren überhaupt nicht cool. Ne? Und das ist hier sozusagen der Vers, den ich bis jetzt da gelesen habe. Das ist sozusagen das Fazit in der Bibel in 2. Könige. Ne? Seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all seiner Kraft dem Herrn zuwandte. Das ist eins der krassesten Lobeshymnen, die wir im Buch der Könige über irgendeinen der König finden. Ne? Hier steht wortwörtlich, der war besser als all die anderen Könige. Und das ganze Land war gesegnet. Und jetzt kommt der Hammer. Doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines Zorns, womit er über Juda erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte? Was? Hey Gott, das ist aber ein bisschen unfair, ja? Hey, Josia hat sich gedemütigt, das ganze Volk hat gebetet, die sind auf ihre Knie gegangen und du hast Erweckung geschenkt. Und jetzt hast du das alles vergessen? Dann geht's weiter. Denn der Herr sprach: Ich will Juda von meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und ich will diese Stadt Jerusalem, die ich erwählt hatte, verwerfen und auch das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Moment mal, Gott. Du sagst selber, dieser König ist besser als alle anderen. Du hast das gesegnet, da ist total was passiert. Die hatten jahrelang richtig Frieden und Ruhe und gutes Leben. Und jetzt sagst du, ich will trotzdem mein Gericht. Mein Gericht soll trotzdem kommen. Ja? Das ist doch unfair. Gott, was soll das? Das ist nicht, wie wir denken. Ja? Wir denken, okay Gott, jetzt werden wir uns richtig demütigen. Jetzt werden wir beten und fasten. Und vielleicht besuchen wir auch mal das Gebetshaus in Bielefeld und machen da eine Session und so. Jetzt ändern wir uns wirklich. Ne? Und dann, Gott, wirst du kommen und dann wirst du Erweckung schenken. Und dein Gericht wird dann abgewendet sein und dann wird es für uns für immer super gehen und alles wird schön und toll sein, bis du wiederkommst. Nein? Wir übersehen hier, dass es ein Gott hat hier ein größeres Bild. Ja. Josia war ein sehr guter König, der war wirklich ein guter König. Die Reformation, die er herbeigeführt hat, war die gründlichste von allen anderen Königen. Aber was wir vergessen, was wir moderne Menschen vor allem vergessen, von den letzten 9 Königen in Juda waren genau 2 gut. Josia war einer davon. 2. Die anderen 7 Könige waren richtig übel. Und der übelste war Manasse. Ja? Der hat Gott richtig provoziert. Er hat es richtig drauf angelegt, Gott zu provozieren. Und hier ist Gott sieht hier ein größeres Bild. Gott sieht das ganze Bild. Er sieht nicht nur, wir sind darauf gedrillt, dressiert, konditioniert, alles individualistisch zu betrachten. Wir schauen auf unsere Zeit. Wir gucken, ja, ich habe doch das gemacht, also muss jetzt auch das kommen. Ja, Gott hat ein viel größeres Bild. Gott sieht, was vorher passiert ist und Gott sagt so, hey, hier ist so viel passiert. Wenn ich ein gerechter Gott bin, ich kann nicht die Augen zudrücken. Und in diesem größeren Bild überwiegt das Unrecht, was geschehen ist. Ja, aber ist das dann nicht, dann macht das ja gar keinen Sinn, dass wir beten, dass wir fasten, dass wir auf die Knie gehen, dass wir uns demütigen, Gott. Und du hast uns doch in deinem Vers da irgendwo wo hast du doch zu Salomo gesagt, wenn mein Volk sich demütigt und von ganzem Herzen und dann wirst du kommen und so weiter. Ja, das ist ja auch passiert. Als Josia diese Reformation losgetreten hat, hat Gott gesagt, zu deiner Zeit, weil du das getan hast, wird zu deiner Zeit das Unrecht nicht kommen. Diese ganze Erweckung, diese ganze Reformation, all diese geistliche Erneuerung, die Josia losgetreten hat, die hat das Gericht Gottes aufgeschoben, nach hinten geschoben. Gott sagt explizit zu Josia, weil du das gemacht hast, wirst du das Gericht nicht erleben. Aber es wird trotzdem kommen, weil sonst wäre ich kein gerechter Gott. Ich kann nicht einfach so ein Auge zudrücken bei dem ganzen Bösen, was passiert ist. Es gibt diesen das steht in 2. Könige 22, Vers 20, was ich gerade zitiert habe. Und es gibt diesen berühmten Spruch, no man is an island. Kein Mensch ist eine Insel. Ja? Wir denken oft, wir sind Inseln. Wir existieren für uns alleine, völlig autark, abgeschnitten von dem, was vor uns, was nachher passiert. Ja? Früher haben die Leute nicht so gedacht, aber durch diese krasse Individualisierung und die Betonung des Einzelnen denken wir so. Wir denken, okay Gott, völlig egal, was vorher mir in diesem Land passiert ist. Wenn ich mich demütige, wirst du alles super machen. Und ja, wenn du dich demütigst, wird das definitiv eine Auswirkung haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott sieht die Dinge von einem ganz anderen Blickwinkel als wir, von einem viel größeren Blickwinkel. Und wir denken leider viel, viel zu simpel in dieser Geschichte. Ja? Und in der Kirchengeschichte gibt es eine Menge Beispiele dafür. Zum Beispiel die Reformation durch Luther, die hat vieles bewirkt. Aber was kam ein paar Jahre später? Der Bauernkrieg. 1900 waren überall auf der Welt geistliche Aufbrüche, Erweckungen, zum Beispiel in Wales, aber auch in Südafrika, in vielen anderen Gegenden. Und was kommt ein paar Jahre später? Der Erste Weltkrieg. Ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, sondern ich sage das, wir predigen diese Sachen hier, um uns davor zu bewahren, ein zu einfaches Bild zu haben. Von diesem ganzen Komplex, von Geschichte, von Schuld, von dem, was wirklich passiert. Ja? Und wir brauchen Gott und Gottes Offenbarung, um das wirklich zu verstehen. Sonst werden wir irgendwann da sitzen und so, oh Gott, wie kannst du das doch nur zulassen? Ne? Hey, Gott sieht das größere Bild. Und er kann uns das auch erklären. Und ich als nächsten, das ist die erste Lektion dieser Predigt. Ja? Es gibt ein größeres Bild. Und es ist nicht immer so einfach. Und jetzt schauen wir uns, zweite Text, den wir uns genauer anschauen, das ist der Dienst von dem Propheten Jeremia. Das ist ein Extrembeispiel, was ich jetzt bringe. Und diese Texte, die wir uns jetzt anschauen, die hätte ich auch genauso gut in die vorige Predigt mit einbauen können. Jeremia war ein Prophet, der auch keine guten Nachrichten ankündigen musste. Und der hatte auch keine Lust darauf. Er wollte das nicht. Aber ihm blieb keine andere Wahl. Und der nächste Text, den wir uns anschauen, ist Jeremia 21, Vers 2. Und da kommen, also der Kontext ist, das Volk Israel wird von den Chaldäern, das Königreich Juda wird von den Chaldäern belagert. Und die wissen, oh, wir haben ein Problem. Wir sind militärisch nicht wirklich in der Lage, da jetzt die zu besiegen. Was machen wir bloß? Und klar, was macht man, wenn man mitten in einer Krise steckt, dann erinnert man sich ja, ach ja, da gibt's ja auch noch einen Gott und so, ne? Können wir den mal fragen. Und dann schickt der König zu dem Propheten Jeremia so ein paar Leute und die kommen dann und sagen, Jeremia, frage doch den Herrn für uns, weil Nebukadnezar, der König von Babel, Krieg gegen uns führt. Vielleicht wird der Herr gemäß allen seinen Wundern an uns handeln, sodass jener von uns abzieht. Ja, da war ja was, ne? Stimmt, wir singen ja immer diese Psalmen und feiern diese Feste, Befreiung aus Ägypten und so. Oh, stimmt, wir sind ja ein Volk, wir haben voll die Geschichte mit Gott. Gott hat uns ja immer rausgehauen aus der Patsche, oder? Ja, jetzt könnten wir das gut gebrauchen, Gott. Gott, bist du noch, gibt's dich noch? Bist du noch da? Okay. Ne? Und jetzt kommt Jeremia und ihr ahnt es schon natürlich, es gibt ein böses Erwachen. In Jeremia 21, Vers 9, aus Zeitgründen gehe ich das Ganze nicht chronologisch durch, sonst müssten wir 20 Kapitel durchflügen. Deswegen wundert euch nicht, wenn die Texte ein bisschen springen, lest es zu Hause nach. Das ganze Buch Jeremia hat eine Botschaft, die wiederholt sich und die wird von verschiedenen Seiten immer wieder beleuchtet. Ja, und die Reaktionen der Leute sind immer die gleichen, das werden wir gleich noch sehen. Ich habe jetzt repräsentative Texte dafür ausgewählt. Das ist im gleichen Kapitel noch, das ist ein Teil der Antwort, die Jeremia denen gibt. Ja. Und Jeremia sagt hier, so spricht der Herr, und jetzt kommt das Wort des Herrn, siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird entweder durch Schwert oder Hunger oder an Pest sterben. Wer hinausgeht und zu den Chaldäern überläuft, die euch belagern, der wird leben und sein Leben als Beute davon tragen. Oh, stellt euch vor, ihr wäret der Prophet, der so eine Nachricht dem König überbringen muss. Ja, lieber König, also du hast verloren, es wäre besser, all deine Leute würden desertieren und sich ergeben und sich ausliefern. Komm, gib auf, hör auf. Ihr könnt euch denken, was für eine Reaktion das hervorgerufen hat. Und zwar, es gibt vielfältige Reaktionen in diesem Buch. Eine der Reaktionen war zum Beispiel diese. Da sprachen die Fürsten zum König, dieser Mann muss endlich getötet werden, denn damit macht er nur die Hände der Soldaten schlaff, die in der Stadt noch übrig geblieben sind. Und auch die Hände des ganzen Volkes, weil er solche Worte an sie richtet. Denn dieser Mann sucht nicht das Wohl, sondern das Unglück dieses Volkes. Ja. Und andere Reaktionen, zum Beispiel in Jeremia 18 planen bestimmte Leute einen Anschlag auf Jeremia, wollen ihn umbringen. In Jeremia 20 kommen die religiösen Leiter, die den Tempelvorsteher, und verprügeln ihn, misshandeln ihn. In Jeremia 23 kommen dann eine ganze Menge falsche Propheten, die prophezeien das Gegenteil. Was Jeremia gesagt hat, ist falsch. Friede, Friede, es wird alles super werden. Gott wird für uns kämpfen. Ja. Dann in Jeremia 26 will das ganze Volk ihn umbringen. In Jeremia 36 verbrennt der König all die Schriftrollen, die Jeremia aufgeschrieben hat mit den Prophezeiungen. In Jeremia 37 wird er vom König ins Gefängnis geworfen. Ja, und in Jeremia 38 wollen die ganzen Obersten ihn umbringen und der König reagiert dann auf, jo, macht mit ihm, was ihr wollt, ich kann gegen euch eh nichts ausrichten, bringt ihn um. Ja, dann passieren so ein paar Sachen, das kommt dann doch nicht dazu. Dann kurz danach trifft nämlich all das ein, was Jeremia prophezeit hat. Und die ganzen Fürsten haben andere Probleme und müssen gegen die Chaldäer kämpfen, beziehungsweise werden von ihnen gefangen genommen und platt gemacht. Das ist so die Geschichte von dem Buch Jeremia. Ja? Und Jeremia muss hier, ist in dieser misslichen Lage, Gottes Wort zu verkündigen. Und das Wort, was Gott hier verkündigt, ist, wie in der letzten Predigt auch, es ist dieser Point of No Return. Wir haben Palmsonntag. Und Jesus ist eingezogen, er wurde von der ganzen Menge als König gefeiert. Und kurze Zeit, ein bisschen später, paar Stunden später, lesen wir nach diesem Einzug, da kommt diese Stelle, die ich letzten Sonntag vorgelesen habe, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, hättest du nur den Zeitpunkt deiner Heimsuchung erkannt, jetzt ist es zu spät. Weil du diese Zeit nicht erkannt hast, wird dich das Gericht treffen. Ja? Das ist dieser Point of No Return. So ab jetzt gelten andere Regeln. Ab jetzt gelten andere Grundannahmen. Jetzt hat sich die Realität für dich grundlegend verändert. Und das ist ja immer, was in einer Krise passiert. Das ist immer etwas, was passiert, wenn wir so diesen Point of No Return. Gottes Gnade ist ziemlich geduldig. In 1. Mose, da gibt es auch Völker, die provozieren Gott, die machen ziemlich viel übles Zeug. Und Gott wartet über 400 Jahre. Der hat über 400 Jahre Geduld. Aber, also ich habe keine 4 Monate Geduld. Ja? Ich habe manchmal keine 4 Tage Geduld. Gott hat 400 Jahre Geduld. Aber irgendwann ist auch Gottes Geduld zu Ende und die Konsequenz muss kommen, weil sonst wäre es nicht gerecht. Wenn Gott das Unrecht nicht bestraft, ist es nicht gerecht. So, und der ganze Rest des Buches ist im Grunde, wäre genauso gut für die letzte Predigt, der Krise ins Auge schauen, schaut es euch auf YouTube an, Werbung zu Ende, könnte man genauso gut für diese emotionale Achterbahn nehmen. Die Leute wollen das nicht wahrhaben, die leugnen das, sie denken immer noch, ach, zwischen uns und Gott ist doch alles cool, Gott kann doch genauso Wunder tun, wie er damals doch immer uns rausgehauen hat und so. Nein, diese Möglichkeit gab es, aber jetzt ist dieser Point of No Return, der Punkt ohne Wiederkehr ist jetzt erreicht und jetzt ist das nicht mehr. Jetzt gelten andere Regeln und die Regeln, die jetzt gelten, ist, hey, gib auf. Gib dich, lauf zum Feind über. Was? Ja, gib auf. Ja? Und fast alle hier in diesem Volk wollen dieser Tatsache nicht ins Auge sehen. Sie weigern sich, die Realität zu akzeptieren. Oder ich könnte auch sagen, sie weigern sich, das Gericht Gottes zu akzeptieren. Ist es das Gericht Gottes? Jeremia ist ziemlich klar, das ist das Gericht Gottes. Aber das hängt ganz von deinem Blickwinkel ab. Gott hat Gott sagt in diesem Ganzen, gerade in diesen Versen 21 und so, der Kontext da, gesagt, hey, ich habe mit euch einen Bund gemacht. Und dieser Bund hatte klare Bedingungen. Wenn ihr das und das und das macht, dann kümmere ich mich euch, dann mache ich alles für euch. Wenn ihr dagegen geht, dann hat die und die Konsequenzen. Und das, was ihr jetzt erlebt, sind einfach nur die Konsequenzen. Ja? Also, ob du das als Gericht Gottes siehst oder einfach als Konsequenz, kannst du dir aussuchen. Realität bleibt die gleiche. Und weil sie diese Realität nicht erkennen wollen oder weil sie dieses Gericht Gottes nicht akzeptieren wollen, ja, können sie auch den Ausweg aus dieser Krise überhaupt nicht erkennen. Und Gott, die Grundannahmen haben sich verändert, ja, Juda wird eingenommen werden von den Chaldäern. Das ist beschlossene Sache und das passiert danach auch. Ja. Da gibt es kein Zurück mehr. Aber mitten in diesen ganzen Schreckensnachrichten gibt es trotzdem Hoffnung. Und das übersehen wir. Ja. Gericht, ja, aber Gott sagt von Anfang an in dem ersten Vers, den wir gelesen haben, ja, hey, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr lebendig davonkommt. Ja. Und der Kontext ist ja so, es gab ja diese zwei Reiche, Königreich Juda, Königreich Israel. Königreich Israel war sogar schon platt gemacht und das Königreich Juda, in dem sich diese Geschichte jetzt abspielt, das wurde schon vorher schon einmal von Nebukadnezar besiegt und der hat da schon ein paar Leute ins Exil geführt. Aber dann dachte er, gut, ich lasse da jetzt so ein paar Könige regieren, die geben mir dann, die werden das quasi so als Statthalter für mich regieren. Die Könige haben das nicht ganz, das hat nicht so ganz funktioniert. Die haben im Gegenteil, die haben dann versucht, den König von Ägypten zu Hilfe zu holen, sind dann ein Bündnis mit Ägypten eingegangen, in der Hoffnung, dass Ägypten dann Nebukadnezar platt macht. Und Nebukadnezar ist dann gezwungen, quasi ein zweites Mal die Stadt zu belagern. Und das ist, was jetzt gerade passiert. Er kommt das zweite Mal. Und dieses zweite Mal überlebt Juda nicht, überlebt das Königreich Juda. Das ist jetzt endgültig. Und einige von diesen Leuten sind schon quasi in Gefangenschaft. Und in Jeremia 29, Vers 4 bis 7, da schreibt Jeremia an diese schon bereits Weggeführten, die schon unter dem Gericht Gottes sind oder die quasi schon aufgegeben haben und die Realität akzeptiert haben, da schreibt er Folgendes. Ja? So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen, zeugt Kinder, nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Kinder gebären, damit ihr euch mehrt und nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Was? Das ist das Wort Gottes inmitten des ganzen Gerichtes. Und er sagt, hey, es gibt Hoffnung. Ja? Findet euch mit der Realität ab. Ihr müsst jetzt 70 Jahre lang in Babylon wohnen. Macht es euch da gemütlich. Arrangiert euch mit der Realität. Ja? Lebt nicht in einer Fantasiewelt. Und denkt, in 2-3 Jahren wird Gott uns wieder zurückführen oder so. Nein, ihr werdet 70 Jahre da sein. Und wenn man sich dann in der Bibel das anliest, es gab immer wieder auch in Babylon dann Propheten, die dann aufgestanden sind, so bald wird der Herr uns zurückführen, bald wird alles wieder gut werden und so. Nein, wird es nicht. Ja, Gott sagt, hey, baut Häuser, wohnt da drin, pflanzt Gärten, arrangiert euch da. Ja? Und nicht nur das, er sagt sogar, sucht das Beste für die Stadt. Hey, das ist eine Stadt, das sind eure Feinde. Ja und? Liebt die. Je besser es denen geht, umso besser wird es euch auch geben. Je mehr Frieden Babylon hat, umso mehr Frieden habt ihr auch. Oh, das ist ein Wort, was manche nicht hören wollen. Es ist natürlich einfacher, irgendwelche Politiker oder großen Leute einfach nur als Feindbild zu haben und immer dagegen meckern und im Internet dagegen anzuschreiben. Natürlich ist das einfacher. Aber das ist nicht, wie Gott tickt. Er sagt, bete für die. Segne die. Du möchtest auch nicht in deren Haut stecken und die Entscheidungen zu treffen, die sie treffen. Ja? Und dann geht das weiter. Dieser Brief an diese Weggeführten oder das Wort Gottes an die Weggeführten, das endet damit hier, mit diesem berühmten Vers, Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Hey, das sagt Gott inmitten des Gerichts. Das sagt Gott an die Leute, die das Gericht bereits erleben, die bereits in Babylon sind und das bereits am eigenen Leib erleben. Gott sagt ihnen, hey, es gibt Hoffnung. Und ich habe gute Gedanken. Ja, Gott, aber wenn du gute Gedanken hast, warum hast du das denn überhaupt alles zugelassen? Ja, weil ich das größere ganze Bild sehe und ihr nicht. Ja? Aber, und das ist der große Unterschied, und ich will hier ein Beispiel aus meinem Berufsalltag nehmen. Es gibt gute und schlechte Lehrer. Beide Arten von Lehrern geben Fünfen und manchmal auch Sechsen. Ja, das ist nicht der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Lehrer. Der Unterschied ist, ein schlechter Lehrer gibt dem Schüler eine 5, um ihm eine auszuwischen. Oder er gibt dem Schüler eine 5, um es ihm heimzuzahlen. Oder er hat Schadenfreude, weil der Schüler ihn die ganze Zeit genervt hat und so, jetzt kriegst du die 5, hast du verdient. Ja? Das ist ein schlechter Lehrer. Ein guter Lehrer gibt eine 5, um dem Schüler einen Tritt in den Hintern zu geben und ihm zu zeigen, hey, dein Lernverhalten hat Konsequenzen und wenn du so weitermachst, uncool. Und ein guter Lehrer gibt dem Schüler eine 5, um ihm zu zeigen, mein lieber Freund, ich will dir helfen, du musst dich ändern, es muss was passieren. Das ist der Unterschied. Die Realität ist die gleiche, da steht eine 5 auf dem Zeugnis. Aber die Haltung ist komplett anders. Und das übersehen viele Leute bei Gott und das wird in dieser Stelle in Jeremia 29, 11 super deutlich. Ja? Gott verhängt Gericht manchmal, aber nicht aus Schadenfreude, nicht um uns fertig zu machen, sondern Gottes Priorität ist Veränderung. Ja, und Gott hat ein größeres Bild im Kopf. Gott sagt, lieber leidest du jetzt ein bisschen und dein Herz verändert sich, als dass du später für immer leidest. Als dass später der große Knall kommt. Ja, Gott lässt Gericht zu, damit wir aufwachen und unser Leben ändern. Und Gott hat dummerweise vielleicht, also denke ich, als einfacher Mensch, denke ich, ärgere mich sehr oft darüber, aber Gott hat andere Prioritäten als ich. Ja? Meine Priorität ist meistens, wenn ich so ganz normal ich bin, Segen, Wohlstand, ja, dass es mir gut geht, Sicherheit, Leid vermeiden, Schmerz vermeiden, Unangenehmes vermeiden, das sind unsere Prioritäten die meiste Zeit. Gottes Priorität Nummer eins ist Gottes Begegnung, Herzensveränderung. Oh Gott, so, ne? Was hast du nur mit unseren Herzen so? Lass dich das immer so, ja? Und wir sehen das auch in Jeremia. Ich hatte es schon erwähnt, in Jeremia 23, da tauchen falsche Propheten auf. Und da kommt das Wort Gottes an diese falschen Propheten. Und da heißt es, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkünden und sie abbringen von ihrem bösen Weg und von ihren schlimmen Taten. Spricht, dass wir von unseren bösen Wegen abgebracht werden. Und böse Weg fängt damit an, dass du egoistisch und selbstzentriert lebst und nur an dich denkst. Ja, das ist laut der Bibel die Wurzel allen Übels. Und wenn irgendein Prophet oder irgendein Wort Gottes, irgendein Prediger zu dir kommt, und dann kannst du checken, wie sind denn seine Prioritäten? Ja? Ist seine Priorität, Gott sagt einen Propheten, erkennst du daran, einen echten Propheten, der in meinem Rat gestanden hat, erkennst du daran, dass seine Prioritäten klar sind. Herzensveränderung und Gottesbegegnung sind seine Prioritäten. Ja? Gottesbegegnung und Herzensveränderung. Und dann erst kommt Frieden und dann kommt Segen. Und Frieden und Segen sind Nebenwirkungen. Und die kommen. Aber wir vertauschen ganz oft die Reihenfolge und dann funktioniert das alles nicht. Ja, warum halte ich euch solche Predigten? Warum, ja, könnt ihr euch zum Teil selbst beantworten? Ja, wenn ich hier vorne stehen würde und nur sagen würde, hey, hab keine Angst, alles wird gut, alles wird super und ja, vielleicht wird auch irgendwann alles super, aber hey, das hilft dir nicht. Ja? Wenn diese Krise vorübergeht und sie verändert dich nicht, dann hast du umsonst gelitten. Und wenn du diese Krise nutzt und dein Herz ändert sich und deine Einstellung zu Gott ändert sich und du erkennst Gott besser, hey, dann war es das wert, zumindest für dich. Ja? Unsere Strategie, gerade hier in der Christusgemeinde, ist die eines heilsamen Schocks. Und da habe ich ein wunderschönes Vorbild in der Bibel, das die gleiche Didaktik und Pädagogik anwendet. Ja, das ist Jesus in Johannes 16, Vers 33. Das ist auch der letzte Text, den ich euch konfrontiere. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und ihr mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und das war für die Jünger so. Die Jünger kurz danach, nein, Jesus, wird nie passieren, ich werde dich nicht verleugnen. Ja? Jesus sagt, hey, ihr werdet das tun. Jesus, warum machst du das? Warum sagst du den Jüngern das? Ja? Jesus sagt, warum er denen das sagt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Was? In der Welt habt ihr Bedrängnis, Verfolgung, Ärger, Probleme, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus schockt die Jünger hier. Er schockt sie mit ihrem eigenen schlechten Verhalten, mit ihrem eigenen Versagen. Er sagt, hey, liebe Jünger, ihr werdet versagen, aber ich sage euch das, damit, wenn es passiert, damit ihr wisst, okay, er hat es kommen sehen. Ja? Das ist dieser heilsame Schock. Ja? Das habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Damit ihr wisst, okay, die Welt ist nicht vorbei. Ich bin nicht, Gott hat mich nicht für immer aufgegeben oder vergessen. Ja? Jesus weiß, wo du überall falsch reagieren wirst, wo du überall zu Hause ausflippen wirst, dich deinen Kindern unmöglich gegenüber verhalten wirst, dich deinem Ehepartner gegenüber unmöglich verhalten wirst. Jesus weiß das. Und solche Predigten wie diese hier, die sensibilisieren dich dafür, die sensibilisieren uns dafür. Okay, ja, das kann mir auch passieren. Ja? Aber das hört ja da nicht auf. Ja? Wir schauen der Krise ins Auge, wir schauen der Realität ins Auge und sehen, okay, die ist nicht gut. Ja? Aber das ist ein heilsamer Schock, damit wir Frieden haben. Jesus sagt seinen Jüngern im Vorfeld, was Schlechtes passieren wird, damit, wenn das dann passiert, sie nicht durchdrehen, sie nicht aufgeben, sie nicht die Hoffnung verlieren, sondern sie wissen, okay, ich habe versagt und mitten in meinem Versagen ist Gott bei mir. Ja? Und damit schließen wir das Ganze hier. Was tun? Ja, drei Sachen. Gib auf. Ja? Wenn du merkst, die Realität hat sich verändert. Hier ist ein Point of No Return. Das ist das Leben, mit dem muss ich mich jetzt abfinden. Das sind die Konsequenzen, die ich auslöffeln muss. Ja? Ob das für dich ein Gericht Gottes ist oder ob es einfach die Konsequenzen des Handels sind oder die Konsequenzen des Sündenfalls oder die Konsequenzen davon, dass dieses Leben auf diesem Planeten komplett aus der Bahn geraten ist, dass das ganze Gleichgewicht, nicht nur das ökologische Gleichgewicht oder das Gleichgewicht in der Umwelt, sondern auch das Gleichgewicht der Menschen untereinander und in der Seele auseinandergerät, das kannst du dir selber, kannst du dir aussuchen. Ob das einfach die Konsequenzen sind oder ob es Gottes Gericht ist, der das zulässt. Ja, das ist nicht entscheidend. Aber entscheidend ist, find dich damit ab. Gib auf. Hör auf, so zu tun, als ob Gott der Harry Potter ist, der seinen Zauberstab rausholt und alles wieder wie früher und super und schön machen wird. Hey, Gott wird alles irgendwie super und schön machen, ja. Und Gott hat auch die Israeliten aus der 70-jährigen Gefangenschaft rausgeholt, ja. Trotzdem, manchmal müssen wir unsere Suppe auslöffeln. Und manchmal müssen wir sogar die Suppe auslöffeln, die andere uns eingebrockt haben. Jeremia musste auch dahin. Ja. Aber, und hier kommt das, Das ist der zweite Punkt. Ja. Ich vertraue darauf, dass Gott mit mir durch die Krise geht. Ja. Das habe ich gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Wenn ihr versagt. Damit ihr in mir Frieden habt, wenn ihr versagt. Damit ihr in mir Frieden habt, wenn ihr in der Krise seid. Damit ihr in mir Frieden habt, wenn ihr die Suppe von anderen oder eure eigene auslöffeln müsst. Ja. Da ist ein anderer im Feuer mit mir. Die Geschichte mit den drei Männern im Feuerofen. Und auf einmal ist da noch ein vierter dabei. Und Jesus geht mit durch. Ja? Und Gott, oder es gibt so viele Geschichten in der Bibel, Gott verhängt die Sinnflut, das Gericht über die ganze Welt. Aber er geht mit Noah und der Familie mit. Er gibt eine Möglichkeit, durch die Krise zu gehen. Er bewahrt uns nicht immer davor. Ja? Gott schickt den Todesengel nach Ägypten. Aber er gibt den Israeliten diese Möglichkeit, hey, pinsel deine Tür da mit dem Blut des Lammes an und der wird vorübergehen. Und die mussten das tun. Das war die Realität. Wenn sie es nicht getan hätten, würde sie genauso treffen wie die Ägypter. Ja? Vertraue darauf, dass Gott mit dir durch die Krise geht. Und dritter Punkt. Der ist banal, aber wichtig. Tue das Nächstliegende. Tue das dir Naheliegende, von dem du weißt, das ist das, was ich tun muss. Und manchmal ist das einfach, ich muss meine Arbeit gut machen. Ich muss mein Essen kochen, ich muss mein Zimmer aufräumen. Weil in solchen Krisensituationen passiert das ganz häufig, dass wir alle Probleme auf einmal sehen und dann von der Menge Probleme erschlagen werden. Jesus erzählt ein Gleichnis von dem guten Hirten. Und der gute Hirte lässt 99 Schafe einfach stehen und geht einem nach. Das kannst du auch machen. Wenn dich das alles überwältigt oder zu viel für dich ist, dann gehst du diesem einen Schaf nach oder dann gehst du dem einen Problem nach, lässt die anderen stehen, denn an jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und das verhindert, dass du von der Menge an Problemen, die in Krisen vielleicht auf dich zukommen, überwältigt wirst. Tu das dir Nächstliegende, von dem du weißt, dass du es tun musst, und rechne damit, dass Gott dabei ist und dass Gott dir hilft. Egal wie banal deine Aufgabe ist, die du machen musst. Und einige Zuschauer zum Abschluss noch, 2 Minuten. Ja? Das habe ich letzte Predigt auch schon gesagt, das muss ich nochmal sagen. Bei einigen ist nicht die Corona-Krise die entscheidende Krise. Ja? Bei einigen ist die Krise, dass ihr von Gott weglauft und euch nicht mit der Realität abfinden wollt, dass Gott euch hinterher ist. Und für euch gelten diese Punkte genauso. Gib auf. Jetzt lass dich endlich von Gott fangen, Mann. So, ja. Du weißt, also, jetzt sieh der Realität ins Auge. Gott will dich. Und Gott geht dir nach. Gib auf. Und all diese, deine Krise sind vielleicht deine ganzen Ängste und oh, was wird sich dann alles in meinem Leben ändern, wenn ich jetzt mich Gott ausliefere und dann wird er mir alles verbieten und dann bleibe ich Single und was weiß ich und so. Quatsch. Ja? Gib auf und vertraue Gott. Und es wird dir, ja, bei dir werden auch, am Ende werden auch Friede und Segen die Nebenwirkung sein. Aber zuerst muss sich dein Herz ändern. So, ja. Und Jesus ist für dich gestorben. Und er hat für all dein Versagen, du bist nicht zu schlecht für ihn, du bist nicht zu gut für ihn. Gib auf, schmeiß dich in Jesu Arme und all die anderen Probleme werden zweitrangig sein. Und Gott wird dir dadurch helfen. Ja? Vater im Himmel, danke, dass du bei uns in der Arche bist, dass du bei uns im Feuer bist, dass du bei uns in der Krise bist. Danke, dass egal wie die Realität aussieht oder egal in welchen Umständen wir sind, dass du uns von allen Seiten umgibst, dass du alle Zeit bei uns bist, ob wir das sehen oder nicht. Aber wir wissen es und ich weiß es, ich habe es schon oft genug erlebt. Danke, dass wir in dir Frieden haben. Und danke, dass wir uns in deine Arme schmeißen können, in diesem Vertrauen, dass du alles gut machen wirst. Danke, dass du ein guter Gott bist, der nicht aus Schadenfreude straft oder Konsequenzen verhängt, sondern dass du siehst unsere Fehlfunktion in unserem Herzen, in unserer Seele und du möchtest uns von innen heraus neu machen. Danke, dass wir dir nicht egal sind. Amen.
Ja, Jesus, danke, dass du die Siegeskrone für uns gewonnen hast. Danke, dass du ja, dein Leben gegeben hast für uns, Jesus, sodass wir Hoffnung haben dürfen in diesen Zeiten, Jesus. Und das ist voll gut. Danke für deine Gnade, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass wir verborgen sind mit dir, in dir, Jesus, in dieser verrückten Zeit. Und dass du unsere Arche bist, die uns durchbringen wird. Danke dafür, Jesus. Und die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben und mit unvergänglicher Liebe. Amen. Genau, die Gnade sei mit euch, alle, die ihr Jesus lieb habt. Und wie ich vorhin schon sagte, seid ein Johannes, bleibt am Herzen Jesu dran diese Woche und hört, was er euch persönlich zu sagen hat. Gott segne euch, wir lieben euch. Und passt auf euch auf, bleibt zu Hause, haltet euch an die Regeln. Gott segne euch. Bis dann. Ciao.